im Mai 2010. Was hat sich durch Pfingsten damals für uns heute eigentlich geändert? Wie sähe es mit uns aus, wenn es Pfingsten damals nicht gegeben hätte? Klar, für Jerusalem war das ein Riesenereignis, ob sie nun Einheimische waren oder Besucher, die zum Pfingstfest kamen. Aber wir, den Heiligen Geist selbst, gab es ja auch schon vor Pfingsten. Der war schon bei der Schöpfung beteiligt, wie 1. Mose uns sagt. Logisch, weil der Heilige Geist eine Person der Dreieinigkeit ist. Man kann Gott ja nicht aufspalten. Schon im Alten Testament hat der Heilige Geist kräftig gewirkt. Schon im Alten Testament konnte kein Mensch aus eigener Kraft an den lebendigen Gott glauben, ohne dass der Heilige Geist wirkte. Und unser Wochenspruch heute kommt ja auch aus dem Alten Testament, Zacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und doch umgibt die Gemeinde Jesu Christi, die am Pfingsttag offiziell gegründet wurde, also die Kirche Jesu Christi, ein besonderes Geheimnis. Und doch haben wir seit Pfingsten ein besonderes Vorrecht, ein besonderes Privileg, das es so vor Pfingsten nicht gab. Wer Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn anruft, wem von Jesus Christus die Sünden vergeben worden sind, wer zu ihm gehört, wer durch Jesus Gottes Kind geworden ist, der hat nun als ständigen Begleiter den Heiligen Geist. Das sagt die Bibel. Paulus schreibt in Epheser 1, 13 etwa, als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Da ist der Heilige Geist gewissermaßen in euer Leben eingezogen und hat euch nicht mehr verlassen, versiegelt. Und schon im Alten Testament hatte Gott ja das angekündigt durch die Propheten. Er hat gesagt, ich will meinen Geist in euer Herz geben. Das ist dann der neue Bund. Jeremia hat es gesagt, Hesekiel hat es gesagt. Und die Propheten haben versprochen, dass sich diese Verheißung einmal an einem großen Teil des Volkes Israel erfüllen wird in der Zukunft. Dann werden sie endlich erkennen, dass Jesus der Messias ist. Und das wird verbunden sein mit vielen anderen Ereignissen, wie uns das Alte Testament ausführlich mitteilt. Aber schon vorher geschieht es innerhalb der Gemeinde Jesu Christi. Ich will meinen Geist geben in euer Herz. In der Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen. Und Pfingsten war dafür der Startschuss. Pfingsten war die Initialzündung. Und seit Pfingsten ist so der Heilige Geist der dauerhafte, der permanente Begleiter eines jeden Christen. Durch ihn haben wir Jesus Christus selbst bei uns. Der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Er schließt uns die Bibel auf, dass wir verstehen, was Jesus uns dadurch sagen will. Paulus schreibt in Galater 2, Christus lebt in mir. Durch den Heiligen Geist heißt das. Und wenn Paulus uns auffordert, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, dann bedeutet das nicht, dass irgendeine unpersönliche Kraft in uns einströmt. So ist das nicht gemeint. Sondern heißt das, dass die Person des Heiligen Geistes in unserem Leben immer mehr Raum bekommen soll. Dass immer mehr anderes hinaus soll, sodass der Heilige Geist in uns wirken kann. Und so wird es auch in dem Lied gemeint, was wir dann später nach der Predigt singen werden. O komm, du Geist der Wahrheit. Wir singen nicht, O komm, du Geist der Wahrheit, weil er nicht da wäre. Er ist ja da. Sondern es geht darum, dass er immer mehr Besitz von unserem Leben ergreift. Von unserem Leben und dem Leben unserer Gemeinde. So ist das gemeint. Wenn wir morgens aufstehen, ist der Heilige Geist schon bei uns. Und wenn wir abends erschöpft in die Kissen sinken, dann ist er immer noch da. Ganz unspektakulär. Und er erinnert uns vielleicht an manchen Menschen, für den wir jetzt noch beten sollten. Oder er macht uns sensibel für eine Schuld des zurückliegenden Tages, die wir jetzt noch unter die Vergebung bringen sollten. Und heute kommen wir nun in unserer Predigtreihe an eine Stelle, da können wir einen speziellen Dienst sehen, den uns der Heilige Geist leistet. Und deshalb passt der Text auch gut zum Pfingstsonntag. Wir sehen es am Beispiel des Apostel Paulus, aber an uns will der Heilige Geist den gleichen Dienst tun. Man könnte sagen, im recht verstandenen Sinne, der Heilige Geist ist ein Dienstleister. Er sorgt dafür, dass das persönliche Verhältnis zwischen Gott und seinen Kindern funktioniert. Dass die Verbindung steht, dafür sorgt der Heilige Geist. Sodass der Vater und Jesus Christus geehrt werden und wir gesegnet werden und die Welt das Evangelium erfährt. So wirkt der Heilige Geist. Und heute geht es nun um einen speziellen Dienst, den der Heilige Geist an uns leisten will. Und auch diese spezielle Dienstleistung des Heiligen Geistes hatte der Herr Jesus bereits angekündigt. Nämlich in Lukas 12, Vers 11 bis 12, da hatte er geschrieben, wenn sie euch aber, da hatte Herr Jesus gesagt, und Lukas hat das dann aufgeschrieben, wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und vor die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Er wird euch ausrüsten, heißt das. Und genau diese Situation erlebt Paulus in unserem Predigttext heute Morgen, was Jesus in Lukas 12 sagt, genau diese Situation. Und so will es der Heilige Geist auch in unserem Leben immer wieder schenken und wirken. Paulus steht massiv unter Druck dort in Jerusalem. Eine schwierige Situation. Einige seiner jüdischen Volksgenossen sahen, wir wollen ihn auf offener Straße lynchen. Die Vorwürfe, die sie gegen ihn erheben, sind vordergründig, oberflächlich, unberechtigt und an den Haaren herbeigezogen. Er habe den Tempel geschändet und verunehrt. Nein, in Wirklichkeit geht es um die Botschaft, für die Paulus inzwischen bekannt geworden ist, dass Jesus der Retter ist, der angekündigte Messias, dass das ganze Alte Testament auf ihn zuläuft, dass Jesus der ist, dem alle Anbetung und Ehre gehört, dass wir ihn brauchen zum Leben und zum Sterben, dass er allein am Kreuz für unsere Schuld starb und uns vergeben kann und uns mit dem heiligen Gott versöhnen. Er ist der angekündigte Messias. Das war die Botschaft. Das war die Botschaft, dass wir Menschen niemals gut genug sein können, um uns vor dem heiligen Gott reinzuwaschen von unserer Schuld. Und dafür haben sie den Paulus verfolgt. Das konnten sie nicht ertragen. Und wir hatten uns das am letzten Sonntag genauer angeschaut und gesehen, Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Und das gilt bis heute. In vielen Ländern werden Christen wegen ihres Glaubens verfolgt. Massiv an Leib und Leben bedroht und gar nicht so weit von hier, nämlich in einem vermeintlich demokratischen Musterland in England, hat ein 42-jähriger Pastor Dale McAlpin folgendes Erlebnis gehabt. Anfang Mai, Ende April muss das passiert sein. Die Londoner Zeitung The Telegraph hat darüber berichtet. In England gibt's ja diese Tradition der Straßenpredigt. Und so hat dieser Pastor von einer Stehleiter aus zu den Menschen gesprochen. Er hat Traktate verteilt über die 10 Gebote. Er kam ins Gespräch mit einer Frau, die mit ihm über seinen Glauben diskutieren wollte. Und dabei kam auch das Thema Homosexualität zur Sprache. Und der Pastor hat eben die christliche Position, die seit 20 Jahrhunderten die christliche Position ist, gesagt, dass praktizierte Homosexualität Sünde in den Augen Gottes ist, wie Ehebruch, Lüge, andere Sünden. Als die Dame wegging, wurde sie von einem Polizeioffizier in Zivil angesprochen, redete mit ihm und dann trat dieser Polizeioffizier auf den Pastor zu und sagte, man hätte sich über ihn beschwert und er könnte wegen seiner homophoben Sprache inhaftiert werden. Der Pastor sagte, er sei nicht homophob, also er habe nicht eine übertriebene Furcht vor Homosexuellen, aber er nenne gelegentlich Homosexualität als eine von vielen Sünden gegen den Schöpfer, wie das die Bibel tue. Und der Polizeivertreter gab sich selbst als homosexuell zu erkennen. Er sei von dem Polizeidepartement besonders mit dem Schutz der Interessen von Schwulen und Lesben beauftragt, als Polizeioffizier. Der Pastor sagte, ja, es ist aber dennoch eine Sünde. Und dann hielt er eine weitere Predigt dort, in der aber das Thema nicht vorkam. Er wollte ja nicht provozieren. Und danach erschienen 3 uniformierte Polizisten, verhafteten Pastor McAlpin und fuhren mit ihm in einem Polizeiwagen davon. So vor wenigen Wochen geschehen. Gesetzesgrundlage ist der sogenannte Public Order Act, Also das Gesetz zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung. Danach kann jeder inhaftiert werden, der öffentliches Ärgernis erregt, durch, Zitat, bedrohende, schmähende oder beleidigende Worte beziehungsweise solches Verhalten. Nun, wer definiert, was beleidigend oder bedrohend ist? Ist die biblische Diagnose schon eine Beleidigung? Die römische Polizei hatte Paulus nur in Schutzhaft genommen. Die englische Polizei hat den Pastor in Meinungshaft genommen. Und in einem Kommentar hieß es dazu, was wir hier erleben, ist die Einschränkung der christlichen Rede und die Kriminalisierung des christlichen Dienstes. So geschehen vor wenigen Wochen. Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Und auch in unserem Land gibt es Sturm. Wer andere überzeugen will und mit der Wahrheit des Evangeliums konfrontiert, der muss mit Widerstand rechnen. Das ist normal. Und typisch für die Stimmung in manchen Teilen der Gesellschaft ist ein Zitat des jüdischen Publizisten Günther Bernd Ginzel. Der hat das vor einigen Tagen gesagt beim sogenannten Ökumenischen Kirchentag in München. Da sagte Ginzel in einer Podiumsrunde über das Zusammenleben der Religionen, Zitat, andere von der eigenen Wahrheit überzeugen zu wollen, ist krank. Andere von der eigenen Wahrheit überzeugen zu wollen, ist krank. Ist krank. Was anderes aber ist Mission, als andere von der eigenen Wahrheit überzeugen zu wollen. Gott schickt seine Zeugen in den Sturm. Aber auch das andere hatten wir gesehen letzten Sonntag. Gott schützt seine Zeugen dann in dem Sturm. In dem Fall von Paulus geschah das unter anderem durch die römische Besatzungsmacht, die ihn aus den Händen der Verschwörer befreite. Gott benutzt oft gerade die äußeren Umstände, um seine Zeugen zu schützen. Bei Paulus war es so. Aber damit war die Sache für ihn ja noch lange nicht ausgestanden. Er befand sich jetzt erstmal in römischer Schutzhaft. Er zehrte dort von den Privilegien seines römischen Bürgerrechts. Gewiss. Die würden ihn auch noch mit Geleitschutz nach Rom bringen. Aber der römische Oberst Lysias wollte trotzdem ergründen und verstehen, was für ein Konflikt hinter diesem Kidnapping stand. Und zu diesem Zweck beruft er ein Treffen mit führenden Vertretern des Judentums ein, bei dem auch Paulus sich verantworten muss, irgendwo in der Nähe der Burg Antonia. Und davon erzählt nun unser Predigttext heute. Hier können wir erleben, wie der Heilige Geist Gottes Zeugen fit macht. Hier können wir sehen, wie der Heilige Geist die Aufgabe wahrnimmt, von der Jesus in Lukas 12 gesprochen hat. Wie der Heilige Geist dafür sorgt, dass Gottes Zeugen, gerade wenn sie unter Druck stehen, geistesgegenwärtig reagieren können. Geistesgegenwärtig. Unter Druck, vielleicht in einem evangelistischen Gespräch, wo wir die richtigen Worte brauchen. Unter Druck in einer Verteidigungssituation, wo wir wegen unseres Glaubens angegriffen werden. Und genau diese Geistesgegenwart, liebe Glaubensgeschwister, will Jesus auch in unserem Leben schenken. Genau diese Geistesgegenwart will er auch als Frucht in unserem Leben wachsen lassen. Wir sind nicht immer gleich gut in Form in einem solchen Gespräch. Wir sind mal zufrieden damit, wie es verläuft, mal etwas unglücklicher. Aber der Herr will das wachsen lassen in unserem Leben. Er will uns ausstatten. Es ist derselbe Heilige Geist, der Paulus geleitet hat, der die Jünger ermutigt hat, der auch uns leiten will. Und wir wollen nun schauen, wie das aussieht. Was Jesus durch den Heiligen Geist auch aus unserem Zeugnis machen will. Und dazu lesen wir jetzt diese Verse aus Lukas 22, den letzten Vers 30 und dann 23, 1 bis 11. Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstblatt und können es ganz mit nach Hause nehmen. Apostelgeschichte. Apostelgeschichte des Lukas, Dankeschön, Kapitel 22 bis 23, 11. Am nächsten Tag wollte er, also der römische Oberst, genau erkunden, warum Paulus von den Juden verklagt wurde. Er ließ ihn von den Ketten lösen, also aus dem Gefängnis heraus, befahl den hohen Priestern und dem ganzen hohen Rat der Juden zusammenzukommen und führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Paulus aber sah den hohen Rat an und sprach, ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz? Aber die dabei standen, sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, liebe Brüder, ich wusste nicht, dass es der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, 2. Mose 22, dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Als aber Paulus erkannte, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat, ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Als er aber das sagte, entstand Zwietracht zwischen Pharisäern und Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel und Geister. Die Pharisäer aber lehren beides. Es entstand aber ein großes Geschrei und einige Schriftgelehrte von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet. Als aber die Zwietracht groß wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen und ließ Soldaten hinabgehen und Paulus ihnen entreißen und in die Burg führen. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Das ist die Situation. Und das Erste, was wir hier sehen, wenn der Heilige Geist uns prägt, dann wird unser Zeugnis erstens ungebrochen. Das ist der erste Begriff, den Sie heute notieren können. Dann wird unser Zeugnis ungebrochen, wenn der Heilige Geist uns prägt. Ich wollte eigentlich erst sagen, dann werden wir selbstbewusst, aber das ist zu wenig. Das ist noch mehr und das ist was anderes als nur selbstbewusst, was Paulus hier wird. Schauen Sie mal, wie das schon beginnt. Paulus aber sah den Hohen Rat an. Das Wort, was hier im Griechischen steht, ist ein ganz dezidiertes Wort und meint, dass er ihn fest und bewusst fixierte, den Hohen Rat. Also Paulus hat ihn ins Gesicht gesehen. Paulus hat auch offensichtlich sehr schnell das Wort ergriffen. Er hat nicht peinlich berührt, auf den Boden gestarrt und ein bisschen herumgedruckst. Und die Leute, die ihm hier gegenüberstanden, die waren ihm immerhin feindlich gesonnen. Die waren mit einer beträchtlichen Macht auch ausgestattet. Die waren immerhin eine Delegation des Synhedriums. Und Sie müssen wissen, das Synhedrium oder der Sanhedrin, das war die oberste jüdische Religionsbehörde. Das waren die politischen Vertreter des Judentums zugleich gegenüber der römischen Besatzungsmacht. Die hatten wirklich Einfluss. Der Sanhedrin hatte seine eigene Polizeitruppe, mit der er Fragen, die das jüdische Gesetz betrafen, eigenständig regeln konnte. Nur Kapitalverbrechen durfte der Sanhedrin nicht allein an. So, zu dieser Behörde, zu diesem Sanhedrin gehörten der hohe Priester und sein Stab. Dann die Ältesten, also aus der Priesteraristokratie kamen die größtenteils. Auch einige reiche Kaufleute waren dabei. Und die Schriftgelehrten, also die Experten für das jüdische Gesetz, die bildeten dieses Gremium. Das gab es schon zur Zeit Jesu, die hatten auch Jesus verhört. Und nun muss man wissen, theologisch gab es im Sanhedrin zwei Fraktionen. Während die Priesteraristokratie größtenteils zu den Sadduzäern gehörten, auch der hohe Priester war in der Regel ein Sadduzäer, kamen die Schriftgelehrten meistens aus den Reihen der Pharisäer. Und was die beiden voneinander unterschied, werden wir gleich noch sehen. Das ist nicht unwichtig für unseren Vorgang. Und offensichtlich handelt es sich hier nicht um eine öffentliche Sitzung des Gremiums. Die hätte der römische Oberst auch nicht einberufen dürfen, sondern nur der hohe Priester. Nein, es war eher ein informelles Treffen der führenden Leute. Das zeigt übrigens, wie ernst der Lysias den Paulus genommen hat, dass er extra seinetwegen dieses Meeting dort mit den Führern des Judentums anberaumt. Und trotz dieser bedrohlichen Kulisse weicht Paulus keinen Zentimeter zurück in dieser Situation. Und der Heilige Geist macht sein Zeugnis auch unter diesen Umständen ungebrochen. Paulus aber sah den Hohen Rat an, er fixierte ihn. Und er sprach, ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag, ungebrochen. Paulus meint nicht, ich habe immer alles richtig gemacht. Aber Paulus will sagen, die Richtung stimmt. Der Weg, den ich bisher gegangen bin seit meiner Bekehrung, ist nach meiner festen Überzeugung richtig gewesen. Von Gott akzeptiert. Ich bin gewiss, dass meine Verkündigung dem entspricht, was Gott von mir will. Ich habe nichts zurückzunehmen von dem, was ich verkündigt und geschrieben habe. Ich stehe dazu. Es steht nicht im Widerspruch zur hebräischen Bibel im Übrigen, sondern es ist die Fortsetzung eurer Bibel, die Anwendung eurer Bibel. Bei allem, was ich verkünde und praktiziere, habe ich vor Gott ein reines Gewissen, ungebrochen. Und schauen Sie, damit benennt Paulus auch gleich die Instanz, vor der er sich verantwortet, die für ihn entscheidend ist. Er sagt, was steht hier? Mit gutem Gewissen vor Gott. Das ist die Instanz. Ja, ein Gewissen für sich allein kann ja noch nicht entscheiden. Ein Gewissen kann ja auch fehlgeprägt sein. Ein Gewissen kann zu locker geprägt sein oder zu streng. Mit menschlichen Maßstäben oder aber, wie es sein sollte, mit göttlichen Maßstäben. Also das Gewissen schlägt nur richtig aus, wenn es vom Wort Gottes geprägt ist. Und liebe Geschwister, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, damit es unser Gewissen prägt. Und damit unser Gewissen richtig ausschlägt. Und damit wir an der richtigen Stelle ein schlechtes Gewissen bekommen. Und ebenfalls an der richtigen Stelle ein gutes Gewissen haben. Es muss vom Wort Gottes geprägt sein. Das ist die Instanz. Und so sagt Paulus das hier auch. Ich lebe mit gutem Gewissen vor Gott. Und das heißt, ferner, ihr könnt mein Gewissen nicht beugen. Ihr könnt es nicht beugen durch Drohung, ihr könnt es nicht beugen durch Zwang. Ungebrochen. Das schenkt der Heilige Geist dem Paulus. Ihr könnt mein Gewissen auch nicht beugen durch die Forderungen der Political Correctness. Dieser Pastor aus England hat sein Gewissen nicht beugen lassen durch die Forderungen dieses Public Act of Order. Und diesen Satz, schauen Sie hin, empfindet der hohe Priester, empfindet der Mächtige fast immer als Provokation. Provokation. Da hört einer auf sein Gewissen und nicht auf die Macht. Und er sieht darin auch eine Gotteslästerung. Ja, hätte Paulus sich gewunden und seine Überzeugung so halb zurückgenommen, dann wäre das wahrscheinlich anders gelaufen hier. Aber die Empörung des hohen Priesters ist ein Spiegel der ruhigen Gewissheit des Paulus, ungebrochen. Und die ganze Hilflosigkeit der Mächtigen zeigt sich dann in dieser wüsten, unkontrollierten Reaktion des Hohenpriesters. Der Hohepriester Ananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Das war sehr hart. Das war nicht einfach nur mal eine harmlose Ohrfeige, sondern das Verb wird zum Beispiel verwendet, als die Meute Paulus verprügelt, Kapitel 21, 32. Oder als der Herr Jesus geschlagen wurde, brutal geschlagen, Matthäus 27, Vers 30. Da steht dieses Verb. Und so machen sie es hier mit Paulus auf Anordnung des hohen Priesters. Und dieser hohe Priester Ananias, der ist nicht zu verwechseln mit dem hohen Priester Hannas zur Zeit Jesu. Der war bekannt für sein aufbrausendes Temperament, für seine unbeherrschten Reaktionen. Josephus, der Geschichtsschreiber, berichtet, dass er dieses Amt von 47 bis 58 nach Christus innehatte und dass er ausgesprochen geldgierig war und sogar den Priestern teilweise mit Gewalt die finanziellen Anteile wegnahm, die ihnen zustanden. Das war Ananias. Kein Wunder, dass der sich im Gewissen berührt fühlt. Und diesen Mann hatte man nicht gern zum Gegner. Und trotzdem knickt Paulus nicht ein. Er bleibt ungebrochen in dieser Situation. Professor Huntemann, ein evangelikaler Theologe, hat einmal gesagt über viele evangelikale Pastoren in der Landeskirche, es fehlt an Mut vor Bischofsthronen. Es fehlt an Mut vor Bischofsthronen. Man könnte auch sagen, zeige mir, wie dick deine Personalakte im Landeskirchenamt ist und ich sage dir, wie mutig du dich zur biblischen Wahrheit bekannt hast. Paulus hat diesen Mut vor hohen Priesterthronen. Er hat diesen ungebrochenen Mut vor hohen Priesterthronen. Das bewirkt der Heilige Geist in seinem Leben. Er lässt das Unrecht nicht einfach geschehen, sondern schauen Sie, was er jetzt dem Hohenpriester entgegenhält. Vers 3. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz? Man hat viel über diese Reaktion des Apostels diskutiert. War das nun richtig oder nicht? Zunächst mal zeigt es den Mut. Es zeigt den Mut. Natürlich, der Herr Jesus hatte sich in einer vergleichbaren Situation einmal etwas anders verhalten. Als er geschlagen wurde, Johannes 18, Vers 23, da sagte Herr Jesus, dem, der ihn schlägt, habe ich übel geredet, zu beweisen, dass es böse ist, habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Das war etwas anders, diese Reaktion. Und Paulus selbst hatte einmal geschrieben in 1. Korinther 4, Vers 12, man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Von diesem Prinzip war er überzeugt. Und möglicherweise war die Heftigkeit seiner Reaktion gegenüber Ananias nicht vom Heiligen Geist bewirkt, sondern von seinem Ärger. Das kann auch sein. Paulus war nicht sündlos, das sagt die Bibel nirgendwo. Im Unterschied zum Herrn Jesus, der ohne Sünde war. Andererseits kann man in diesem Ausruf, Gott wird dich schlagen, auch eine prophetische Ankündigung sehen. Denn Gott hat diesen Ananias wirklich noch einmal gepackt und ihm eine drastische Grenze gesetzt. Das wissen die meisten nicht, aber da war er schon etwa 8 Jahre aus dem Amt geschieden. Und er war immer noch bekannt für seine pro-römische Kungelei mit den Mächtigen. Und so berichtet Josephus dann kam ein Zelot namens Menachem und hat ihn 66 nach Christus ermordet, diesen Ananias. Und ich kann mir denken, dass sich da so mancher an das Wort des Paulus zurückerinnert haben wird. Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Und der Ausdruck getünchte Wand war nicht einfach ein respektloses Schimpfwort, sondern der Herr Jesus selbst hat über dieselbe Gruppe, nämlich über die hohen Priester und Schriftgelehrten gesagt, nämlich in Matthäus 23, Vers 27 bis 28, Matthäus 23, 27 bis 28, da hat der Jesus über dieselbe Gruppe gesagt, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat, so auch ihr von außen scheint ihr von den Menschen fromm. Aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Also ich würde sagen, gegen getünchtes Grab klingt getünchte Wand noch fast zurückhaltend. In der Sache geht es um den gleichen Vorwurf. Es geht um Heuchelei. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz. Du spielst uns eine Frömmigkeit vor, Ananias, die durch dein Leben nicht abgedeckt ist. Oberflächlich ist die getünchte Wand weiß gestrichen, aber dahinter befindet sich nur mühsam überdeckt der alte Dreck. Hans Dannenbaum hat in seiner Predigt daran erinnert, dass früher Häuser, wenn sie getüncht waren, dass dahinter dann oft die Wände aus Kuhmist gewesen sind. Und er schreibt, dort werden Wände und ganze Häuser aus getrocknetem Kuhmist aufgerichtet, der hinterher mit Kalk übertüncht wird. Was Paulus also dem vornehmen Herrn im Synhedrium ins Gesicht sagt, hat etwa die Bedeutung, du angestrichener Kuhmist. Immerhin hat Paulus sich nicht versteckt. Und das Rückgrat dafür hatte Paulus, weil er sich mit seinem Herrn im Reinen wusste. Weil er von seiner Botschaft überzeugt war. Weil er ein gutes Gewissen vor Gott hatte. Und ihr Lieben, genau das will Jesus Christus durch den Heiligen Geist auch uns in unserem Leben immer mehr schenken, dass wir ungebrochen für den Herrn einstehen, dass wir unseren Zeitgenossen ruhig in die Augen schauen, dass wir die Wahrheit des Evangeliums mit gutem Gewissen ausrichten, ohne uns dafür zu entschuldigen, dass wir auf Vorwürfe, auf Fragen und Attacken richtig antworten können. Und dass wir angesichts von Widerständen mutig bleiben und uns nicht anbiedern. Das will der Herr Jesus in unserem Leben schenken. Und er arbeitet an uns. Und wir sind alle fehlbar. Und jeder von uns erinnert sich an Situationen, wo er ganz anders reagiert hat als Paulus. Und auch das will der Herr uns vergeben. Und er hört nicht auf, an uns zu arbeiten und uns zu prägen. Und auch dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Und selbst wenn wir einmal laut werden sollten und uns vielleicht im Ton vergreifen, kann der Herr uns schenken, dass wir dann souverän genug sind, uns für den Ton zu entschuldigen, ohne den Inhalt zurückzunehmen. Und das ist das Zweite, was der Heilige Geist bewirken will, dass unser Zeugnis nicht nur ungebrochen ist, das war das Erste, sondern zweitens auch respektvoll. Das ist Punkt 2, den Sie bitte notieren möchten. Der Heilige Geist will unser Zeugnis respektvoll machen. Wahrscheinlich hat dieser brisante Satz von Paulus, Gott wird dich schlagen, den anderen erstmal den Atem verschlagen, was der sich da rausnimmt. Und nach dem ersten Schrecken haben sich dann gleich beflissen die Systemtreuen zu Wort gemeldet. Diese beflissenen Systemtreuen gibt's ja zu allen Zeiten, die schon zittern, wenn ein anderer mal was Kritisches sagt, schon das reicht ihnen. Und der Apostel wird sofort zur Ordnung gerufen von diesen Systemtreuen, Vers 4 und 5. Aber die dabei standen, sprachen, schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach, liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass es der hohe Priester sei. Denn es steht geschrieben, 2. Mose 22, dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Ich staune jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, wie souverän Paulus hier reagiert. Haben Sie gesehen, ne? Vom Inhalt her nimmt er nichts, aber auch gar nichts zurück. Aber für den formalen Fehler bringt er quasi eine Entschuldigung vor. Und er liefert selbst, wie aus der Pistole geschossen, noch die theologische Begründung aus dem Gesetz gleich mit. Das ist großartig. Er sagt, okay, wenn der da der hohe Priester ist, was ich nicht wusste, dann hätte ich das nicht sagen dürfen. Schließlich steht in 2. Mose 22, dass man das nicht tun soll, und daran halte ich mich. Man hat sich viel Gedanken darüber gemacht, warum Paulus wohl den hohen Priester nicht gleich als solchen erkannt hat. Denn dass Paulus hier nicht einfach lügt und sagt, ich wusste es nicht, obwohl er es wusste, das können wir wirklich ausschließen. Dass Paulus nicht lügt, steht, denke ich, fest. Das hätte Lukas auch nicht so selbstverständlich aufgeschrieben. Nein, aber es gibt verschiedene Aspekte, die uns hier eine Erklärung geben. Bedenken Sie, Paulus war jahrelang nicht in Jerusalem gewesen. Er war dem Hohepriester wahrscheinlich bei seinem kurzen Aufenthalt noch nicht begegnet. Er wusste es schlichtweg nicht. Und wegen der inoffiziellen Sitzung hatte Hananias höchstwahrscheinlich auch seine Amtsrobe nicht an. Auch dadurch war er also nicht erkennbar als hoher Priester. Und außerdem wissen wir ja, dass Paulus ein Augenleiden hatte. Und wenn der Mann etwas weiter von ihm entfernt stand, war es für Paulus auch nicht so einfach, immer den Richtigen zu treffen gewissermaßen. Also es gibt viele Gründe, die es durchaus plausibel machen, dass Paulus jetzt nicht wusste, dass der da so dreist das veranlasste, wirklich der hohe Priester war. Und deswegen sagt er das auch, ich wusste es nicht. Und hier sehen Sie, wie der Heilige Geist den Paulus so souverän macht, dass sein Zeugnis auch respektvoll ist. Die Anstößigkeit unserer Botschaft soll bitteschön nicht an der falschen Stelle entstehen. Soll nicht an der Stelle entstehen, dass wir uns einfach schlecht benehmen, dass wir, ich darf es mal so sagen, rüpelhaft auftreten. Dass wir wie der Elefant im Porzellanladen sozusagen jeder Peinlichkeit uns schuldig machen, die irgendwie denkbar wäre. Sondern wir sollen respektvoll sein. Und Paulus meint das auch gegenüber dem Amt des hohen Priesters. Sehen Sie, wie Paulus das Amt achtet. Paulus sagt, um seines Amtes willen will ich diesem Mann gegenüber zu besonderer Höflichkeit und Respekt verpflichtet sein, denn letztlich ist es ja ein Amt, das Gott einmal eingesetzt hatte. Und wenn es in Jerusalem kein Sanhedrin mehr gibt, dann ist mein geliebtes jüdisches Volk den Römern noch wehrloser ausgeliefert. Also es ist nicht Paulus Interesse, die jüdischen Strukturen zu zerschlagen. Deswegen hat er Respekt vor dem Amt. Und Respekt vor dem, was in 2. Mose 22 dazu steht, jawohl. Aber es ist sehr wohl Paulus Interesse, seine jüdischen Brüder davon zu überzeugen, dass der Herr Jesus der Messias ist, auf den sie warten. Und dass alles, was sich gegen das Evangelium von Jesus stellt, auch dem jüdischen Volk massiv schadet. Respektvoll geht Paulus mit seinem Gegenüber um. Schauen Sie, das sehen Sie auch an der Art, wie er sie anredet. Dreimal sagt er hier, liebe Brüder. In Vers 1, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen geführt. In Vers 5, liebe Brüder, ich wusste nicht, dass der hohe Priester ist. Und dann nochmal in Vers 6, ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer. Dreimal wählt er diese respektvolle Anrede. Respekt. Von meiner Herkunft her bin ich einer von euch. Ich betrachte mich nach wie vor als Jude, wenn auch als Judenchrist. Ich würde euch so gern deutlich machen, dass gerade wenn ihr eure hebräische Bibel ernst nehmen würdet, dass ihr euch besser heute als morgen zu Jesus Christus als dem Retter bekehren müsstet. Das will ich euch sagen, respektvoll. Respektvoll ist das zweite Attribut, das der Heilige Geist auch unserem Zeugendienst aufprägen will. Ungebrochen und respektvoll. Man könnte auch sagen, fest und freundlich. Aber respektvoll, und jetzt müssen wir genau hinschauen, respektvoll ist etwas anderes als naiv oder unterwürfig. Und deswegen geht Paulus im nächsten Satz gleich wieder in die Offensive. Er merkt ja, dass die Leitung des Sanhedrins nicht fair ist ihm gegenüber, dass sie auch nicht unvoreingenommen sind, sondern dass sie versuchen werden, wenigstens einen Teil von denen, ihn fertig zu machen. Und da bestätigt der Heilige Geist wieder einmal die Zusage von Jesus aus Lukas 12. Und sehen Sie, wie Paulus hier weitermacht ab Vers 6. Als aber Paulus erkannte, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat: Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Als er aber das sagte, entstand Zwietracht zwischen Pharisäern und Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich, denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel und Geister. Die Pharisäer aber lehren beides. Es entstand aber ein großes Geschrei. Das ist das dritte Qualitätsmerkmal, mit dem der Heilige Geist unser Zeugnis ausstatten will. Ungebrochen, respektvoll und drittens treffsicher. Treffsicher. Natürlich kannte sich Paulus in der theologischen Szene Jerusalems bestens aus. Und darum war ihm auch die innere Zerrissenheit des Sanhedrins natürlich bekannt. Sie müssen wissen, diese Zerrissenheit hatte eine lange Vorgeschichte. Der alte Streit zwischen Sadduzäern und Pharisäern reichte ins zweite Jahrhundert vor Christus zurück. Die Sadduzäer, die hatten es immer mit den Mächtigen gehalten. Die Sadduzäer, die kamen selbst zum großen Teil aus Adelsfamilien. Sie gehörten zu den Bessergestellten. Sie profitierten von der Kungelei mit den Römern. Denen kam es zu Pass, ja. Ihre Privilegien verteidigten sie mit Zähnen und Klauen. Das lukrative Tempelgeschehen mit den Opfertieren, die man dort verkaufte, das war eine sehr gute Einnahmequelle. Das kam ihnen zugute. Das kontrollierten sie, was im Tempel passierte. Das kontrollierten die Sadduzäer. Und gewissensmäßig hatten sie wenig Probleme, da ihre Theologie ziemlich liberal war. Folglich empfanden sie Gott auch nicht als sehr nahe, denn wer eine liberale Theologie hat, rechnet nicht mit einem persönlichen nahen Gott. Vordergründig gaben sie sich konservativ, ja, nur die 5 Bücher Mose, keine zusätzlichen Traditionen der Ältesten. Das klang sehr konservativ, aber ihre Schlussfolgerungen waren ganz liberal und ganz bibelkritisch. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung. Noch Engel und Geister, Vers 8. Also philosophisch lehnten sie das Übernatürliche weitgehend ab. Sie bestritten die leibliche Auferstehung, alles also gar nicht neu. Sie hatten Schwierigkeiten mit der biblischen Lehre über Engel und das Jenseits. Und dann dagegen die Pharisäer. Die kamen teilweise aus dem normalen Volk. Hinter ihnen stand kaum Geldadel, sie waren dafür eher die Intellektuellen. Viele von denen hatten zeitaufwendig Theologie studiert, die hebräische Bibel, aber auch die Traditionen der Väter, also der jüdischen theologischen Tradition, die achteten sie auch sehr, so ähnlich wie in der katholischen Kirche, wo die Bekenntnisschriften und die Konzilsbeschlüsse nicht unter der Bibel, sondern fast gleichwertig neben der Bibel stehen. Das war bei den Pharisäern ein Problem. Im zentralen Tempel hatten sie wenig Einfluss, kaum Renditen aus dem Opfertierverkauf. Aber dafür standen ihre Synagogen im ganzen Land verteilt. Und über die Synagogen kamen sie an die Bevölkerung heran und konnten die Bevölkerung in ihrem Sinne lehren und waren auch bei der Bevölkerung viel beliebter, die Pharisäer, als die Sadduzäer. Anders als die Sadduzäer waren die Pharisäer typisch Intellektuelle eher staatskritisch und achteten auf eine gesunde Distanz zum römischen Establishment, ja. Und das Wichtigste an ihnen, sie hatten eine eher bibeltreue Theologie. Sie kämpften seit dem 2. Jahrhundert vor Christus gegen die Vermischung des jüdischen Glaubens mit dem Hellenismus, mit der griechischen Kultur. Sie waren eine Art Bekenntnisbewegung im Judentum. Das waren die Pharisäer. Die waren nicht schlecht, diese Truppe. Wenn sie nur an den richtigen Stellen nicht die falschen Entscheidungen getroffen hätten. Und zum Thema Auferstehung und jenseitige Welt kann Lukas in Vers 8 hier klipp und klar sagen, die Pharisäer lehren beides. Sie halten an den übernatürlichen Aussagen der Bibel fest. Das waren die Pharisäer. Und schon bei den ersten christlichen Missionspredigten in der Apostelgeschichte, da waren die Pharisäer wesentlich weniger feindselig den Christen gegenübergetreten als die Sadduzäer. Ja, während die Sadduzäer sofort energisch Protest anmeldeten, als Petrus und Johannes in den Tempel gingen, Apostelgeschichte 4, haben sich die Pharisäer wesentlich zurückhaltender gegeben. Gamaliel ist typisch für die Pharisäer. Wissen Sie noch, was Gamaliel gesagt hat in Apostelgeschichte 5 über die christliche Missionspredigt? Da hat er seinen Leuten geraten, lasst diese Menschen gehen, inhaftiert sie nicht. Ist dies Vorhaben von Menschen, so wird's untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr nichts gegen sie ausrichten. Das hat einer der führenden Pharisäer über die ersten christlichen Missionspredigten gesagt. Also schon da waren die Pharisäer und die Sadduzäer gespalten untereinander. Und als Paulus bemerkt, dass die jüdische Delegation mit beiden theologischen Lagern vertreten ist, da erfasst er sofort die Situation. Und er ruft laut, das Verb, was hier steht in Vers 6, das ist ein farbiges Verb. Er schrie fast im Rat, kann man sagen. Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Das ist die Situation. Das war ein genialer Schachzug. Denn Paulus wurde ja wirklich wegen seines Auferstehungsglaubens verfolgt, nämlich weil er die Auferstehung einer ganz speziellen Person verkündigte. Einer ganz speziellen Person aus der jüdischen Geschichte, die Auferstehung Jesu. Mit allen theologischen Konsequenzen, die daraus folgten. Und deshalb konnte Paulus zu Recht sagen, ich werde angeklagt wegen der Hoffnung, die aus der Auferstehung folgt. Nämlich aus der Auferstehung Jesu. Weil dadurch bewiesen ist, dass er der Sohn Gottes ist. Weil dadurch bewiesen ist, dass er der Messias ist. Weil dadurch bewiesen ist, dass er allein für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Weil dadurch bewiesen ist, dass wir ihn brauchen zum Leben und zum Sterben. Darum werde ich angeklagt. Und Paulus macht ganz klug deutlich, damit liege ich in puncto Auferstehung genau auf der Linie, die ich bereits als junger Pharisäer vertreten habe. Ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Und in puncto Auferstehung halte ich mich an das, was ich vorher erfahren habe und wende es jetzt an auf Jesus. Und damit sagt er seinen Pharisäerkollegen zugleich, und ich bitte das sehr deutlich zu sehen. Er sagt zugleich, Leute, wenn ihr eure pharisäischen Überzeugungen ernst nehmt, und wenn ihr sie im Lichte der Jesus-Ereignisse weiterdenkt, dann müsstet ihr eigentlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass er der Messias ist. Und überlegen Sie, der Pharisäer Nikodemus war so offen für Jesus. Er kam zu ihm bei Nacht, Johannes 3. Denken Sie an Gamaliel. Und die Reaktion der Zuhörer, und Lukas, ich habe den Eindruck, Lukas berichtet das richtig genüsslich. Die Reaktion der Zuhörer zeigt, dass Paulus treffsicher das richtige Thema angesprochen hat. Im Nu zerbröckelt die Einheitsfront der jüdischen Behörde. Die Pharisäer ergreifen offen Partei für Paulus und nehmen ihn in Schutz. Ja, Vers 9, einige Schriftgelehrte von den Pharisäern standen auf und stritten jetzt für Paulus und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Vielleicht hat ein Geist oder Engel wirklich mit ihm geredet. Und schließlich müssen die römischen Soldaten Paulus erneut zum dritten Mal aus den Fängen seiner aufgewühlten Landsleute retten. Und ein letztes Mal wird die Burg Antonia zur Zuflucht. Knapp zwei Tage danach werden ihn die Römer mit riesigem Geleitschutz aus Jerusalem herausbringen und nach Rom transportieren. Aber uns macht es ganz viel Mut, wenn wir sehen, wie der Heilige Geist den Paulus geleitet hat, sodass er auch in dieser kritischen Situation ganz treffsicher war. Liebe Gemeinde, lasst uns dafür beten, dass der Herr auch uns immer wieder die richtigen Worte gibt. Es ist derselbe Heilige Geist, den wir haben, wenn wir zu Jesus gehören. Lasst uns dafür beten, dass der Herr uns in den Gesprächen die richtigen Ideen schenkt, wenn wir sie brauchen. Und besonders dann, wenn wir unter Druck stehen. Und wenn man unter Druck steht, kann man manchmal nicht mehr so klar und souverän denken. Lasst uns dafür beten, dass der Heilige Geist uns schult und dass er diese Frucht auch in unserem Leben schenkt und diesen Mut. Das ist unabhängig vom Alter. Es geschah in Schottland, wohl im 16. Jahrhundert. Da gab es ja auch schon bekennende Gemeinden, die Dissenters, die von der Staatskirche unabhängig geworden waren. Und die englische Krone hat ihnen streng verboten, in ihren Versammlungen das Abendmahl zu feiern. Die Soldaten der Königin von England verfolgten die Menschen, die sich zu diesen unangemeldeten freikirchlichen Abendmahlsfeiern traten. Und sie taten es natürlich dennoch. Wie eine junge Dame, die unterwegs ist zum Gottesdienst. Sie biegt um die Ecke und plötzlich steht sie einer Gruppe von Soldaten gegenüber. Es ist eine Falle, offenkundig. Wo willst du hin? Was soll sie antworten? Sie will nicht lügen, aber sie will auch das Abendmahl ihres Herrn nicht verraten. Und da gibt der Heilige Geist ihr eine treffsichere Idee. Die junge Dame antwortet, mein älterer Bruder ist gestorben und sie verlesen heute Nachmittag sein Testament. Er hat etwas für mich getan und mir etwas hinterlassen. Und ich will die Verlesung des Testaments hören. Und da ließ man sie laufen. Und das war die volle Wahrheit. Ja, Jesus selbst nennt seine Nachfolger meine Brüder. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, sagte Herr Jesus einmal. Und bei der Einsetzung des Abendmahls hat er gesagt, dies ist das Neue Testament in meinem Blut. Und so hat der Herr dieser jungen Dame im rechten Augenblick die rechte Antwort, das rechte Argument geschenkt. Es läuft nicht immer so glatt. Aber lasst uns gezielter noch dafür beten, dass wir noch mehr auch in solchen Situationen wirklich durch den Heiligen Geist geleitet werden. Dass wir nicht einfach nur auf unsere Schlagfertigkeit setzen oder auf unsere guten Ideen oder auf unsere Erfahrung, sondern lasst uns darum beten, dass noch viel mehr der Heilige Geist uns darin leitet. Lukas schließt den Bericht über diesen dramatischen Tag aber nicht ab, ohne uns noch einen kurzen Einblick in die darauffolgende Nacht zu gewährleisten. Das ist der letzte Vers. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm, bei Paulus, und sprach, sei getrost. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Dieser kleine Satz zeigt uns keinen triumphierenden Paulus, sondern eher einen trostbedürftigen Paulus. Er hat nicht sich gewissermaßen in die Hände geschlagen und gesagt, ach, den habe ich es aber gegeben. Sondern er war, wie man das manchmal nach solchen Auseinandersetzungen ist, wahrscheinlich erschöpft und auch ziemlich bedrückt im Hinblick auf die Frage, wie es denn jetzt weitergehen würde. In seinem Verlies dort in der Burg Antonia. Und der Herr Jesus weiß das. Und deshalb schenkt der Herr Jesus seinem Apostel diese besondere Nähe. Und er garantiert ihm indirekt, dass Paulus lebend aus dieser heiklen Situation herauskommen wird. Er sagt, du wirst noch nach Rom kommen. Und so will es der Herr Jesus auch mit uns immer wieder machen. Seitdem die Bibel abgeschlossen ist, erscheint der Herr Jesus nicht mehr durch Visionen. Aber der Herr Jesus spricht zu uns durch sein Wort. Und er will das auch mit uns immer wieder machen, dass er unseren Blick auf sich richtet. So macht das ja bei Paulus. Er sagt, hier bin ich, Paulus. Ich bin bei dir. Sieh auf mich. Und so will der Herr unseren Blick auch immer wieder auf sich selbst richten. Und dann richtet er den Blick nach vorne und sagt, schau mal, was meine Pläne für dich sind. Bleib nicht hängen bei deinen aktuellen Problemen, sondern verliere das Ziel deines Dienstes nicht aus dem Auge. Ich werde dich nach Rom bringen und ich bin bei dir. Mit dieser kleinen Schlussszene zeigt Lukas uns ein letztes Merkmal, das der Heilige Geist unserem Zeugnis schenken will. Er macht es ungebrochen, hatten wir gesehen. Er will unser Zeugnis respektvoll machen, das war das Zweite. Er will unser Zeugnis auch treffsicher werden lassen, das war das Dritte. Und viertens hatten wir gesehen, der Heilige Geist macht unser Zeugnis auch abhängig. Abhängig von Jesus. So genial der Heilige Geist den Paulus durch diese heikle Situation hindurchführt. So umfassend er den Paulus für seine geistlichen Kämpfe ausrüstet. Am Ende des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes, am Ende des Tages führt uns der Heilige Geist immer wieder zu Jesus. Wir können gut sein, wie wir wollen, weil der Heilige Geist uns gut macht, jeden auf seine Weise, weil der Heilige Geist uns begabt, weil er uns hilft, weil er uns ausrichtet, jeden, der zu Jesus gehört. Wir können gut sein, wie wir wollen, durch Gottes Gnade. Das führt niemals, niemals dazu, dass wir in uns selbst so stark würden, dass wir jemals ohne den Herrn Jesus auskämen. Halten Sie das bitte fest. Wir können gut sein, wie auch immer der Heilige Geist es uns schenkt. Das wird niemals dazu führen, dass wir in uns selbst so stark werden, dass wir jemals ohne den Herrn Jesus auskämen. Wir kommen niemals darüber hinaus, dass wir ihn brauchen, dass wir seine Nähe brauchen, dass wir seinen Trost brauchen, jeden Tag und in jeder Situation. Und das ist das Beste, was uns passieren kann, liebe Gemeinde. Das ist einer der wichtigsten Liebesdienste, den der Heilige Geist uns leisten kann. Dass er uns Tag für Tag, dass er uns umso fester an den Herrn Jesus Christus bindet. Und möge das auch von diesem Pfingsttag ausgehen, dass uns das neu bewusst ist, wie sehr wir unseren Herrn brauchen. Und dass der Heilige Geist jeden von uns immer mehr dahin bringt, dass wir auf Jesus sehen und dass wir durch alle Herausforderungen hindurchgehen mit ihm. Und dann werden wir das auch erfahren, wie der Herr uns durchträgt und wie er uns im rechten Augenblick auch die Hilfe gibt, die nötig ist. Amen.